Willkommen beim Jungbleiben Altwerden, dem Podcast über die Wissenschaft des längeren Lebens und besseren Gesundheit. Mein Name ist Dr. Slaven Stekovic und ich sitze heute hier mit Dr. Sophie Hafner, einer Langlebigkeitsexpertin und Medizinerin. Worüber wir uns heute unterhalten, ist das, was am meisten zählt, nämlich wie wir länger gesund und jung bleiben und trotzdem alt werden.
Die durchschnittliche Lebenserwartung in Österreich ist ungefähr bei 80 Jahren. Wie viel ist das Maximum?
Laut Studien, die jetzt in den letzten Jahrzehnten durchgeführt worden sind, schätzt man das maximale Alter so bei 120, 130 Jahre bei den Menschen. Und es hat schon Wissenschaftler gegeben, die behauptet haben, man könnte auch mehr schaffen. Es gibt auch manche, das immer noch behaupten. Allerdings, wenn wir uns verschiedene mathematische Modelle, biologische Modelle anschauen, sind sich die meisten einig, 130 ist die Obergrenze immer noch.
Wegen den Telomeren?
Wegen den Telomeren zum Teil, aber viele andere Gründe sind da auch mit beteiligt. Ich glaube, das, was uns am meisten hindert daran, ist nämlich, dass unser Körper einfach nicht dafür geschaffen ist, so lang zu leben.
Absolut.
Und ohne neue Technologien, die das erlauben, dass wir neue Teile unseres Körpers produzieren können und die dann in den Körper reintransportieren können, so wie wir es beim Auto machen. Also wenn irgendein Teil kaputt wird, dann können wir ein neues kaufen, einbauen und dann können wir das Auto weiterverwenden. Solange das nicht zutrifft, werden wir dieses Alter von 130 wahrscheinlich nicht überschreiten können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das möglich sein wird, nur nicht während unseres Lebens. Also in 200-300 Jahren, das ist eine schlechte Nachricht, nämlich wird das wahrscheinlich schon in vielen Fällen machbar sein, aber das ist dann Zukunftsmusik.
Aber Langlebigkeit ist nicht nur Hightech, das ist das Positive, finde ich, daran. Es geht sehr viel auch dabei um soziale Kontakte.
Ja, also die psychosoziale Umgebung ist eine der vier Säulen des Alterns bzw. der Langlebigkeit, von der wir sprechen. Die erste, die wichtigste, die Basis ist eigentlich die Ernährung. Wahrscheinlich zusammen an dieser ersten Stelle ist auch die regelmäßige Bewegung. Also wenn diese zwei Aspekte gut gemanagt werden, hat man schon viel getan. Dann das dritte Aspekt ist der gesunde Schlaf. Also darüber werden wir heute nicht viel reden, aber grundsätzlich gerade diese Erholungsphasen, Ruhephasen sind so wichtig für unseren Körper, weil sie ermöglichen uns, dass sich der Körper regeneriert.
Absolut.
Nicht nur Muskeln, sondern auch unser Gehirn, andere Organe bekommt es dann zur kompletten Umstellung der Physiologie in unserem Körper und das brauchen wir jeden Tag. Und dann die vierte Komponente des gesunden Lebensstils bzw. Der Langlebigkeit, sie ist gerade diese psychosoziale Hygiene, ein Verhältnis nicht nur zu anderen Menschen, das da oft reinfällt und woran die meisten Menschen denken, sondern auch ein Verhältnis zu sich selbst. Stressmanagement, alle diese Themen fallen in diese Kategorie hinein.
Absolut. Ja. Was ich auch super spannend finde, war diese Studie, wo sich in einer Gruppe Menschen um andere Familienmitglieder gekümmert haben und in der anderen Gruppe, die haben sich um niemanden gekümmert, waren auch eher isoliert. Und die Einzelgruppe hatte eine viel höhere Lebenserwartung als die Zweiergruppe.
Ja, genau, also darüber schreibe ich auch in meinem letzten Buch, in einem Kapitel kümmern, verlängert das Leben, genau über diese Studie nämlich, also wie dieses Miteinanderleben in mehreren Generationen leben genau einen positiven Einfluss auf die Langlebigkeit hat. Und das sehen wir auch, wenn wir uns zum Beispiel die Blue Zones, die bekannten Bereiche auf diesem Planeten anschauen, wo Menschen sehr alt werden, also Sardinien in Griechenland gibt es auch so eine Community, die sehr alt wird. In Japan, in Okinawa sind auch sehr alte Menschen zu Hause. Wenn wir uns diese Communities anschauen, sehen wir, dass da Omas, Opas zusammen mit den restlichen Mitgliedern der Familie leben beziehungsweise in das Leben integriert sind. Und dann haben sie auch einen Sinn, einen Grund zum Leben, was leider in der westlichen, modernen Welt nicht so oft zutrifft. Also meistens werden also ältere, also sowohl ältere als auch jüngere Generationen marginalisiert, oft also die Kinder und die Alten. Und irgendwie fokussieren wir uns immer auf diese Mitte des Lebens. Da wird das meiste gelebt und die meiste Energie hineingesteckt. Und wir können allerdings viel voneinander lernen und uns umeinander kümmern. Und eigentlich, da profitieren dann beide Seiten davon, was ich super, super spannend finde.
Ja, absolut spannend. Ich finde Altersheim, also ich bin zum Beispiel absolut kein Fan von Altersheimen, aus dem Grund, weil du hast mir auch mal von einer Studie erzählt, wo Menschen in eine Zeit zurückversetzt wurden, als sie noch gesund und fit waren.
Genau, das war die Studie von Ellen Langer, ja. Also
Genau, ja.
die ist schon einige Jahrzehnte her, aber die Studie war super spannend. Die Ellen Langer ist eine Professorin, die lebt aktuell in New York, aber die ist mittlerweile selber über 70 Jahre alt und ist die erste Frau, die eine Professur auf Harvard in Boston, also auf einer University of Harvard
Ja.
bekommen hat in Psychologie. Und die Ellen hat am Thema psychische Gesundheit beziehungsweise die Verbindung zwischen der Psyche und der Gesundheit gearbeitet. Und sie ist eigentlich die Person, die in der wissenschaftlichen Literatur das Wort Mindfulness hineingebracht hat. Also nicht im New Age-Sinne Mindfulness, also wie wir es meistens aus den Filmen, Yoga-Klassen und Co. kennen, sondern wirklich Mindfulness, also dass man wirklich bewusst etwas macht, dass man geistig dabei ist bei dem, was man tut. Und die Ellen hat sich viel damit beschäftigt, wie unsere Gedanken, wie unser geistiger Zustand unsere Gesundheit beeinflusst. Und bei dieser einen Studie, das war 1979, als sie das
Genau, ja.
gemacht hat, hat sie, ich glaube, 8 Männer genommen, die über 80 Jahre alt waren und hat sie dann in ein neues Altersheim gebracht, beziehungsweise in ein neues Haus, wo alles so eingerichtet war wie vor 20 Jahren, also als diese Personen eigentlich 60 waren, Möbel waren wie vor 20 Jahren, im Fernsehen sind dann die Sendungen gelaufen wie vor 20 Jahren, im Radio die Songs und die Nachrichten wie vor 20 Jahren, die haben sogar dieselbe Kleidung bekommen. Wie in diesen Zeiten und haben sich über dieselben Themen unterhalten wie vor 20 Jahren. Und es gibt auch eine ganz lustige Anekdote aus der Studie, nämlich auch sogar als die Ellen mit ihrer Assistentin dann zu diesem Haus und mit den ganzen Herren hingefahren ist, sind sie dann vor dem Haus gestanden mit großen Koffer von den älteren Herren und die sind alle über 80 Jahre alt, haben kaum Muskeln, die Hüfte tut weh, die Schulter bei dem anderen, die sehen nicht gut, hören nicht gut und, und. Und weil aber Ellen und ihre Assistentin zwei Frauen, die auch nicht so viel Kraft hatten und das Gepäck von den alten Männern nicht tragen konnten, hat es geheißen, die alten Herren sollten eigentlich ihre Koffer in das Haus reinbringen. Das haben sie sich alle so komisch angeschaut, oder das haben sie tatsächlich gemacht. Also die
Wow,
wurden
ja.
wirklich dazu gebracht, wirklich das Leben so zu leben wie vor 20 Jahren. Und schon nach einer Woche hat man nicht nur die subjektive Wahrnehmung, also die Veränderung in der subjektiven Wahrnehmung der Gesundheit beobachtet, also dass sie selber glauben, dass es ihnen besser geht, sondern nachher tatsächlich messen können, dass diese alten Herren nach einer Woche positiver Gedanken und hey, ich bin 60 und nicht 80. Nach einer Woche sind sie dann, sind verschiedene Parameter, Verbesserungen in verschiedenen Parametern gemessen worden. Zum Beispiel, der eine hat besser gesehen, der andere hat besser gehört. Gewisse Stoffwechselerkrankungen sind auch leicht zurückgegangen. Erfolge, die man sich eigentlich eher von Medikamenten erwarten würde. Es ist aber alles durch einen unter Anführungszeichen einen Placebo-Effekt entstanden, nämlich einfach durch die positiven Gedanken.
Das ist
Und
unglaublich, ja.
das ist super spannend, das ein Thema ja, zu
Ja.
beobachten. Und ich meine, auch ganz nett aus der Studie, also wenn man sich die Studie durchliest und Methodik, die, wie man kaum liest, sieht man dann zum Beispiel auch, dass es keine Spiegel in dem Haus gegeben hat, damit sie überhaupt
Ja.
also keine Reflexionen sehen. Und dieser Placebo-Effekt, also der wird immer so negativ behauptet in der Literatur und auch in der Medizin generell.
Ja, ja.
Aber eigentlich, das, was wir aus den Studien sehen und woran noch viele Medikamente scheitern, ist nämlich, dass der Placebo-Effekt gar nicht so klein ist.
Ja.
Also wir können es tatsächlich schaffen, dass wenn wir glauben, dass etwas uns Gutes tut, dass diese Effekte auch auftreten. Also die das nicht wissen, also Placebo-Effekt ist nämlich, auch wenn ohne einen Eingriff, ohne ein Medikament dann positive Effekte stehen. Und dann gibt es das Gegenteil davon, das Nocebo-Effekt, wo wir dann plötzlich uns einbilden, dass wir negative Effekte haben.
Ja. Gedanken sind einfach echt sehr, sehr stark. Ja. Und was mich an dem Altersheim, an der Altersheim-Sache so fasziniert hat, ist, ich habe zuerst gedacht, dass Altersheim eigentlich gut ist, weil man da ja eigentlich automatisch auch im Sozialen eingebunden ist, weil da andere Leute sind in dem Alter. Aber wie die Studie gezeigt hat, es ist genau andersrum, weil man ist dann eben in diesem Surrounding, das einen dann eigentlich fast älter werden lässt und ja.
Wobei man auch damit rechnen muss, dass sich Altersheime mittlerweile verändert haben. Also die Studie wurde eigentlich in den 70er Jahren umgesetzt und wir sind schon viel weitergekommen im Design, also nicht nur im Design der Altersheime, sondern eigentlich im Umgang und in den Protokollen, die in den Altersheimen praktiziert werden. Also dass das Leben doch etwas unterhaltsamer gestaltet wird, und mittlerweile gibt es auch einige Konzepte, manche, die auch umgesetzt werden, gerade in Österreich auch, wo man sich darauf fokussiert, das Leben der älteren Personen in solchen Communities möglichst normal zu gestalten, wobei man dann schon auf die neuen Technologien setzt, sei es verschiedene Sensoren, Roboter, die die Personen dann auch im Alltag unterstützen. Und ganz eine spannende Studie, die ich vor wenigen Wochen gelesen habe, hat auch gezeigt, nämlich die älteren Personen, gerade im asiatischen Raum, weil das bei denen voll eingeschlagen hat, die Roboter haben, so diese komischen kleinen Roboter, die herumrennen mit Armen und mit einer lustigen Stimme und einem Smiley-Gesicht mit einem reden, dass die Menschen wirklich emotionale Beziehungen zu diesen Robotern aufbauen und ältere Personen sich sogar besser und
zu den Robotern.
Genau, und dass sich die Menschen besser fühlen, also dass die älteren Personen dann plötzlich dann auch vitaler werden, allein weil sie diese Aufmerksamkeit kriegen, Unterhaltung bekommen und ähnliches. Und eine andere, die gerade letzte Woche veröffentlicht wurde, die hat dann auch gezeigt, dass sogar ältere Menschen, die so viel Zeit am Handy verbringen, also die mehrere Stunden am Tag am Handy verbringen, dass sie gesünder sind als die, die kein Handy verwenden. Weil durch die Verwendung der Technologie fühlen sie sich mehr Teil der Gesellschaft, Teil der Familie, Teil des Freundeskreises, weil sie dann irgendwie da auch in das Gesamte eingebunden werden.
Verstehe ich aber auch, muss ich sagen.
Weil wir schimpfen immer alle über die Bildschirmzeit, die wir alle haben, aber man sieht wirklich, dass bei gewissen Generationen, also gerade älteren Generationen, das auch wirklich was ausmacht. Natürlich sind nicht alle
offen dafür, oder? Also viele Ältere tun sich auch schwer mit der heutigen Technologie, brauchen dann wieder jemanden, der ihnen das alles zeigt. Und da gibt es halt auch Leute, die halt nicht so in der Familie oder nicht Leute haben, die ihnen das zeigen können und nicht so integriert sind.
Richtig. Also mich bringt das immer zum Nachdenken, was wir denn bei uns also die Technologie sein, die uns vielleicht unterstützen könnte, aber irgendwann bin ich auch 70, 80, hoffe ich zumindest, und bin auch nicht bereit oder nicht in der Lage mehr, mich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Also ich glaube, dann wird schon eine VR-Brille überholt sein, da wird es gleich die nächste Generation neuer Technologien geben. Ich hoffe aber, dass ich zu dem Zeitpunkt auch offen und für Neues bin und auch diese neuen Technologien verwenden werde, weil man sieht schon, dass sie auch positive Effekte auf die Menschen haben
können. Ja, absolut. Ich kann mich erinnern, wie ChatGPT rausgekommen ist. habe ich mich gar nicht getraut, zuerst das zu verwenden und habe mir dann echt einen Ruck geben müssen und bin jetzt natürlich happy. Aber das hat mich genauso wie dich zum Nachdenken gebracht. Wie wird das sein, wenn ich mal, weiß nicht, 80, 90 bin? Möchte ich mich dann damit auseinandersetzen mit anderen neuen Technologien oder nicht?
Ja, und ich arbeite mit dem sehr viel, also mit den neuen Technologien, die wir halt in den klinischen, medizinischen Forschungssettings verwenden. Und die unsere Welt sehr stark verändern, sind zum Beispiel diese ganzen biologischen Uhren. Einerseits die Telomeren hast du zu Beginn dieser Folge auch erwähnt, aber damit hat alles begonnen. Schon in den 80er Jahren hat man die Telomeren gemessen. Das sind Abschnitte unserer DNA, unseres Erbmaterials, die ganz am Ende des Moleküls sind und diese werden mit der Zeit abgeknabbert. Also wo man die Schnursenkel denkt,
Die Plastikkappe.
die Plastikkappe am Ende, die schützen davor, dass die Schnursenkel sich öffnen und zerstört werden. Und so sind die Telomeren immer am Ende der DNA. Zuerst werden die abgeknabbert und nicht das Material, das wirklich Gene beinhaltet, die überlebenswichtig für die Zelle sind. Und
Mit gewissen Lebensweisen kann man das zumindest ein bisschen verlängern, diesen Prozess, oder?
den Prozess verlangsamen, meinst du?
Genau,
Also,
verlangsamen, ja, sorry.
dass sie nicht so schnell verkürzt werden. Genau, also in den 80er Jahren hat es sogar Versuche gegeben, Nahrungsergänzungsmittel herzustellen, die diese dann auch verlängern sollten. Allerdings hat das nicht
Hat
wirklich
nicht funktioniert.
funktioniert. Es gibt immer noch Wissenschaftler, die sich in diesem Bereich
Mit dem Bereich
mit dem Bereich
beschäftigen.
beschäftigen, genau. Beziehungsweise auch die daran glauben, was mittlerweile allerdings die meisten Wissenschaftler behaupten, und da in diesen Kampf falle ich auch hinein, ist nämlich, dass die Telomerenverkürzung eher ein Symptom, ein Effekt der Alterungsprozesse ist und nicht unbedingt die Ursache. Für gewisse Alterserscheinungen ist die Telomerenverkürzung schon eine Ursache, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich eher ein Effekt oder ein Symptom. Und damit hat aber alles schon begonnen, wenn wir an die biologischen Uhren denken. Telomerenlänge hat man dann schon in den 90er, 80er Jahren gemessen und auch jetzt im 21. Jahrhundert und hat sich angeschaut, okay, wie gefährdet ist die DNA, dass dann die wichtigen Stücke zerstört werden. Und wenn wichtige Abschnitte der DNA zerstört werden, dann haben wir wirklich große Probleme, inklusive Krebserkrankungen. Das ist also mit den Telomeren hat das begonnen. Mittlerweile haben wir aber schon andere Formen der biologischen Uhren, die tatsächlich messen, wie es um unseren Körper geht, basierend auf der Epigenetik, wie wir fast in jeder Folge angesprochen haben bisher, was die Epigenetik macht, ist die Nutzung der Gene, die wird dann gemessen oder gesteuert und basierend auf verschiedenen epigenetischen Marker, epigenetischen Parameter, kann man dann sehen, wie alt sind meine Organe, wie alt sind meine Zellen im Vergleich zu meinem Körper. Und ganz spannend, jetzt in den letzten Jahren werden auch biologische Uhren immer populärer, zumindest in der Forschung. Da schaut man sich dann zum Beispiel auch den Stoffwechsel an und wie ist mein Stoffwechsel und nicht alles ist Genetik, Epigenetik, Telomeren und Co.
Wichtig ist, glaube ich, dieses Gesamtpaket, oder? Also, dass man sich alles zusammen anschaut.
Genau. Wichtig ist das Gesamtpaket, weil wir haben verschiedene Aspekte des Alterns und diese werden in verschiedenen Ebenen unserer Biologie gespiegelt. Grundsätzlich, also das, was immer mehr im Kommen ist, ist nämlich dieser holistische Zugang zum Altern, also dass man nicht nur von der Genetik oder nur von der Epigenetik spricht und diese nicht einzeln anschaut, sondern eigentlich sich das Gesamtbild anschaut und sowohl klinischen Parameter als auch Stoffwechselparameter, als auch Epigenetik, Genetik, Telomeren, Immunsystem, Muskelfunktion, diese alle sich anschaut und diese dann analysiert und auch integrativ übergreifend sich anschaut. Und das, was ich in der Praxis immer mehr sehe, ist nämlich auch bestimmte Funktionen des Körpers spielen da eine Rolle. Manchmal ist es reproduktives Altern, manchmal das metabolische Stoffwechselaltern oder Muskelalterung oder zum Beispiel Immunfunktion. Diese muss man sich immer unter die Lupe nehmen und anschauen, was ist da los, um wirklich zu wissen, in welche Richtung treibt mich meine Biologie. Und Was würde mich daran hindern, diese 120, 130 Jahre zu erleben und wie ein Durchschnittsösterreicher, Österreicherin mit, wenn alles gut läuft, mit 83 zu sterben und nicht mit 120?
Und das finde ich so spannend und ich glaube, da haben wir noch genug Gesprächsmaterial für die nächsten Folgen.
Genau, und was unseren Zuhörern noch übrig bleibt, ist nämlich liken, followen und sharen. Und in der nächsten Folge werden wir uns über weitere spannende Themen unterhalten. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne auch über Instagram uns direkt anschreiben. Und wir werden sie dann in den folgenden Folgen behandeln.
Jung bleiben, alt werden. Der Longevity-Podcast mit Dr. Slaven Stekovic. Dieser Podcast wird gesponsert von Aeterna, the future of longevity. Mehr auf aeterna.health.